Nicht? Und wir rühmen dich, du bist ein Wunder. Ja, du hast dich uns offenbart, du bist ins Fleisch gekommen, du bist ein Wunder, Herr. Und heute möchten wir dich noch besser kennenlernen. Halleluja. Segne alle, die dein Wort hören, und sei du mit uns. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Jesus, du bist ein Wunder. Gott ist überhaupt ein Wunder. Verstehen wir Gott? Kennen wir Gott? Ich glaube, die allerwenigsten Menschen haben Ahnung, wie Gott wirklich ist. Wie sieht Gott aus? Hast du schon mal Gedanken gemacht? Viele kennen Gott nur vom Hören und Sagen, so aus der Überlieferung, aus der Tradition und so weiter. Aber die allerwenigsten kennen Gott aus der persönlichen Erfahrung. Kennst du Jesus? Kennst du den Heiligen Geist? Kennst du den Vater im Himmel? Ist er dein Vater? So viele Menschen kennen ihren Vater nicht. Die sind als Waisenkinder aufgewachsen, sie kennen ihre Eltern nicht, die kennen ihre Familie nicht. Kennst du Gott? Weißt du, wem du gehörst? Ich habe euch gestern oder vor, diese Woche erzählt, meine Tochter spielt auf der Straße mit dem Dreirad und fährt rauf und runter und dann kommt ein Polizist vorbei und wir gucken zu, wie wird sie reagieren. Und dann steht der Polizist von meiner Tochter, die war damals vielleicht 5, 6 Jahre alt. Dann sagt er, Mädel, wem gehörst du? Ich gehöre dem Heiland. Ich gehöre dem Heiland. Wem gehörst du? Wem gehörst du? Wer ist dein Herr? Wer ist dein Eigentümer? Hast du dein Leben schon dem Herrn Jesus Christus übergeben? So, in der Bibel haben wir einen persönlichen Gott. Also, Gott hat sich ganz speziell selbst sich offenbart. In der Bibel heißt es immer, wenn Gott den Menschen begegnet, vor allem etwas spät nach Abraham, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Jakobs, ich bin der Gott Isaaks, dann später, ich bin der Gott Moses. Jeder hat eine persönliche Gottesoffenbarung. Hast du deine persönliche Gottesoffenbarung schon? Viele Menschen denken, der liebe Gott ist ein guter Engel. Er ist ein guter Engel. Oder manche benutzen Gott als einen Hampelmann oder als einen Automaten, wo man oben Geld reinsteckt und unten kommt die Ware raus. So wie früher beim Kaugummiautomaten war es. Oder Zigarettenautomaten. Verstehst du, so betrachten Leute den lieben Gott. Wenn man Gott nicht persönlich kennt, muss man immer glauben, was die Leute erzählt haben. Ich rede von Gott, aber ich möchte, dass du Gott hier persönlich kennenlernst, in deinem persönlichen Leben. Nicht, dass du nur von den Erzählungen, von den Predigten Gott kennst, du sollst Gott selbst persönlich ausprobieren. Funktioniert das überhaupt? Funktioniert der Glaube? Das, was die Kirche predigt, was sie in den Religionen erzählt wird, und alle Religionen haben irgendwie ein höheres Wesen. Aber funktioniert das wirklich in unserem praktischen Leben? Ich denke nur an die Geschichte, als Jesus am Brunnen dort in Sichem sitzt, da kommt eine Frau zum Brunnen und dann sagt Jesus zu dieser Frau, gib mir zu trinken. Diese Frau, was fällt dir ein? Du bist ein Jude und bittest von mir als Samariterin etwas zu trinken. Und dann sagt Jesus, ja. Und dann will sie diesen Gott kennenlernen. Ihr Juden glaubt an den Gott und wir Samariter glauben an jedem Gott. Was ist jetzt die richtige Gottesanbetung? Und dann antwortet Jesus ihr etwas, geh und hol deinen Mann, dann werde ich dies erzählen. Und dann sagt Jesus zu der Frau, Frau, du hast schon 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, ist auch noch nicht deins. Die Frau hat nach Gott gesucht, nach Glück gesucht, nach Geborgenheit gesucht, nach Frieden gesucht, 5 verschiedene und daneben hat sie gemacht und Gott gesucht und sie hat nicht gefunden. Und dann geht sie in die Stadt und ruft die Leute, da draußen am Brunnen sitzt einer, der hat mir alles gesagt. Aber wenn du genau nimmst, wenn du genau liest, was hat er gesagt? Gar nichts. Hol du deinen Mann. Verstehst du? Und eigentlich die Wundestelle in ihrem Leben angetippt. Die Wundestelle. Und die erzählt draußen den Leuten, die Leute kommen alle raus aus Samaria, aus dieser Stadt und wollen diesen Propheten hören. Und dann sagen die Leute etwas, was jeder selber von uns auch erfahren und sagen sollte. Und jetzt, liebe Frau, wir glauben nicht, was du uns erzählt hast, sondern wir haben uns selbst überzeugt, wir haben selbst erfahren und wir wissen, das ist wirklich ein wahrer Prophet, dieser Jesus von Nazareth. Wir müssen Gott persönlich kennen, ihm persönlich begegnen. Das ist ganz anders. Ich kann auch sagen, ich kenne Frau Merkel vom Fernsehen. Oder ich kenne den Herrn Trump oder Herrn Putin. Ich kenne vom Fernsehen, verstehst du, oder irgendeinen Schauspieler. Aber ich bin denen noch gar nicht begegnet persönlich. Und es ist ein großer Unterschied, ist, ob ich den Leuten persönlich begegnet sind oder von denen nur was gehört habe oder was gesehen habe oder was erlebt haben, was sie gemacht haben. Sonst bleibt Gott uns ein abstraktes Wesen. Ja, er hat etwas Unpersönliches, ein Fantasiegebilde. Ich glaube an ein höheres Wesen. Die Katze auf dem Dach wäre auch ein höheres Wesen. In aller Liebe, ich glaube an ein höheres Wesen. Nein, wir müssen Gott persönlich kennenlernen und auch in Gott nicht irgendetwas hineinprojizieren. Gott ist Liebe oder Gott ist Friede oder Gott ist Freude. Was? Wir projizieren etwas in Gott hinein. Gott ist ein Helfer. Nein, Gott ist nicht eine Fantasiegestalt, sondern er ist mehr als das. Er ist eine Person. Jesus Christus kam ins Fleisch und wir haben hier heute gesungen, du bist das Brot, du bist das Licht, du bist das Leben, du bist die Auferstehung, du bist alles, was ich brauche, Herr. Und das muss man entdeckt haben, sonst ist man nur ein primitiver Schwätzer. Man erzählt etwas vom Herrgott, von dem man gar keine Ahnung hat. So, genauso wie ein Blinder, wenn er von der Farbe sprechen würde, der nie einen Regenbogen gesehen hat, nie die Sonne gesehen hat. Wir müssen Gott persönlich kennenlernen. Wie ist Gott? Ich werde nie vergessen, ich habe auch meine Erfahrung gemacht als Pastor, habe Theologie studiert und dann evangelisiere ich in Kiel auf dem Wilhelmsplatz und habe sehr schöne Zettel gedruckt, kennst du Jesus? Und die verteile ich ganz fleißig an die Leute, die vorbeigehen. Und dann gebe ich einem Herrn so Zettelchen, kennst du Jesus? Der hat es durchgelesen und er kommt auf mich wieder zurück und sagt, hier haben Sie den Zettel. Mein Herr sagte zu mir, mein Herr, kennen Sie Jesus? Natürlich kenne ich. Ich predige davon hier jetzt im Zelt, im Missionszelt. Aber ich bin nach Hause gefahren und habe mir Gedanken gemacht, Johannes, kennst du wirklich Jesus? Oder redest du nur aus der Bibel, was das, was du studiert hast, was du gelernt hast, was dir andere erzählt haben? Kennst du Jesus wirklich? Und weißt du, was da passiert ist? Ich fing an zu beten, zu fasten. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich muss dich persönlich kennenlernen, sonst bin ich auch ein Schwätzer wie alle anderen. Dann erzähle ich etwas, versuche andere Leute zu bekehren und habe selbst keine Ahnung davon. Und so viele Prediger erzählen von dem lieben Gott, von dem lieben Heiland, aber sie sind dem lieben Heiland und dem lieben Gott noch nie begegnet. Sie reden nur, weil sie aus der Bibel das haben, aus der Bibelstunde oder was weiß ich. Moses, der hat, ist auch so einer, der hat ja, Gott, sich mit Gott beschäftigt, denn in Ägypten gab es nur Götter und alles war für Gott ausgerichtet. Sogar die ganzen Pyramiden waren exakt nach der Gottheit, nach der Sonne und so weiter ausgerichtet. Die haben die Gottheit dann angebetet. Und 40 Jahre ist er in der Weisheit Ägyptens unterwegs, dann 40 Jahre muss er die Schafe hüten und erst mit 80 kommt der Kerl drauf, wer ist Gott? Dann brennt dieser Busch und dann sagt er, ich will mal hinsehen und mal gucken, was mit dem Busch hier los ist. Der brennt und brennt schon den ganzen Vormittag und da ist noch nichts passiert. Und dann geht er hin und dann kommt Gott dem Busch, diesem brennenden Busch entgegen. Wir kennen diese Geschichte nach 40 Jahren Wüstenaufenthalt. Und Moses, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf dem heiligen Boden. Das muss so ein Schock sein, dass plötzlich der Baum fängt an zu sprechen. Wir haben in der Bibel schon, dass die Schlange spricht, dass der Esel mal spricht, aber jetzt spricht ein Baum sogar. Moses, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf dem heiligen Boden. Nach 40 Jahren, 2. Mose Kapitel 3, Vers 5 kannst du lesen. Und hier ist eine Botschaft, bevor wir Gott begegnen, wir müssen unsere Schuhe ausziehen. Ist komisch, was ich sage. In vielen Religionen ist es, die Moslems, sie ziehen ihre Schuhe aus, wenn sie in die Moschee gehen. Nur die Christen laufen mit Schuhen meistens herum. Also ziehe deine Schuhe aus. Bevor wir Gott begegnen, müssen wir bewusst werden, ich stehe auf einem heiligen Boden. Ich muss meine Schuhe ausziehen. Ein Barfüßer. In der Öffentlichkeit ist es entwürdigend, barfuß zu stehen. Und zu laufen, stell dir mal vor, ich würde barfuß hier durch die Stadt laufen. Die Leute sagen, bei dem stimmt was nicht. Aber vor Gott, da muss der Mensch demütig sein und barfuß werden. Ich bin gar nichts. Wenn wir Gott kennenlernen möchten, ist eine Bedingung, eine Voraussetzung, ich muss demütig werden, barfuß werden. Ich muss mit der Ehre Berührung haben. Sogar der Josua Kapitel 5, Vers 15, der begegnet einem Engel, also nicht nur den Herrn Gott, sondern einem Engel. Und dieser Engel sagt, Josua, ziehe deine Schuhe aus. Ich will mit dir reden. Also Schuhe ausziehen, das ist etwas Geistiges, ein geistiger Vorgang. Ich will nicht, dass du jetzt deine Schuhe ausziehst, ganz ruhig anbehalten, aber ich möchte, dass du es geistlich verstehst, um was es geht. Vor Gott ist Schuhe anhaben etwas Respektloses. Du willst Gott kennenlernen, aber du hast vor Gott keinen Respekt. Gott ist ein ehrfürchtiger Gott. Vor dem vergehen wir, vor dem sind wir gar nichts. In allen Fällen, wo wir sehen, wo die Menschen Gott begegnet haben oder begegnet sind, sie haben keine Schuhe getragen. Nackt bist du in diese Welt gekommen und nackt gehst du aus dieser Welt wieder. Dieses Bewusstsein, ich bin gar nichts. Schuhe ausziehen heißt, das ganze Weltliche ablegen und die Heiligkeit Gottes erfahren, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Erschreckt nicht, was ich heute über den lieben Gott sage, denn mein Thema ist, wie ist Gott wirklich? Gott ist kein Hampelmann, ist kein Hans Wurst, Gott ist kein Automat, Gott ist ein verzehrendes Feuer, hat Augen wie Feuerflammen, dadurch schaut alles, dem kann man nichts vormachen und vorspielen. So, wenn du die Heiligkeit Gottes erfährst, erfährst du etwas von Gott. Gott ist heilig, er ist König des Universums, alle Himmel können dich nicht fassen. Und dann möchtest du mit deinen 30 Gramm Hirn Gott erfassen, Gott verstehen, unmöglich. Und wir erleben Gott nur, wenn wir erleben seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Allwissenheit. Heiliges Ich gehöre zu Gott. Zieh deine Schuhe aus. Du stehst auf dem heiligen Boden. Gott will mit dir reden, sich dir offenbaren. Und dann steht Moses dort vor dem brennenden Busch. Wie heißt du? Stell dir mal vor, es sind schon 400 Jahre Abrahams Nachkommen, eigentlich sollten sie schon längst wissen, schon längst diese Offenbarung Gottes haben, dann weiß er nicht mal, wie der Gott heißt. Wie heißt du? Ich bin der Daseinende, das bin ich. Ja, wir müssen Gott praktisch, persönlich, hautnah erleben. Und das ist diese Frage, hast du schon Gott hautnah erlebt? Hautnah. Gott sagte es zu den Israeliten damals und dann Jesus wiederholt das, und das sind die Worte Gottes, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Da fängt es an. Wenn du Gott sehen möchtest, Gott erleben möchtest, du musst barfuß werden, heilig werden, alles ablegen, alles weltliche, alles menschliche, alles irdische, alles sichtbare, alles, Schuhe sind so ausgetretene Latschen, verstehst du? Da bist du schon jahrelang drin gelatscht, also, und da, sie sind ausgetreten, sie haben sich dir angepasst. Du hast dich angewöhnt, die ganze Angewohnheit, alles musst du ablegen. Und dann kannst du erst Gott begegnen. Gott ist heilig. Er ist was Besonderes. Er ist erhaben. Er ist großartig. Er ist etwas Geheimnisvolles. Alle Himmel können dich nicht erfassen. Er ist untastbar. Unbegreifbar. Leg dich also mit Gott dich lieber nicht an. Auch wenn er dein lieber Papa ist und du glaubst, dass er dein Vater ist, leg dich mit ihm nicht an. In der Bibel heißt es einmal, wer Gott sieht, der muss sterben. Gott wohnt in einem Licht, in dem wir gar nicht beikommen können. Also ich will dir nicht Angst machen von Gott. Nicht, dass du sagst, ich möchte mit Gott nichts mehr zu tun haben. Nein, komm, brich durch, erfahre, wer ist Gott. Und wir haben in der Bibel zwei Söhne eines hohen Priesters, die bringen fremdes Feuer, die opfern da vor Gott. Und die werden erschlagen von Gott, weil sie fremdes Feuer geopfert haben. Etwas Menschliches. Die haben gesagt, warum soll ich warten, bis das Feuer sich durch die Sonne entzündet? Die nehmen Streichholz oder Steine, klopfen miteinander und entzünden das Feuer. Die machen sich einfach. Gott kann man nicht einfach auf der billigen Art und Weise erleben. Er ist wie der elektrische Strom. Weißt du, wenn du Gott berührst, und dann bist du weg. Wir haben hier eine Schwester, die hat ihren Mann verloren. Die kommt zu uns in den Gottesdienst und hat ihren Mann verloren. Er war Starkstromelektriker und hat die falsche Leitung berührt und er war erschlagen. Und da musste mit Stöcke runtergeholt werden. Wenn du dann diesen erschlagenen, am Strom geklebenen Mann runterholst, wirst du auch erschlagen. Es gibt eine Kettenreaktion. Und sie ist Witwe, weil der Mann, obwohl er geschulter Elektriker war, hatte die falsche Leitung berührt. Gott ist Energie. Berührst du die falsche Leitung, trifft dich der Schlag. Genauso mit Atomenergie. Wenn du eine außergewöhnliche Kraft berührst, dann wirst du radioaktiv. In Brasilien, da haben Diebe radioaktiven Stoff auf die Müllhalde geworfen. Vor einigen Jahren, das ist schon einige Jahre her, dort rausgeworfen, die wollen damit nichts zu tun haben, denn die konnten mit der radioaktiven Materie gar nichts anfangen. Und das sind Kinder, Müllkinder, die haben diese Materie berührt und die wurden verstrahlt, die mussten einbetoniert werden. Die konnten man gar nicht richtig beerdigen. Also, Gott lässt uns wissen, ihr sollt heilig sein, 1. Petrus 1, Vers 16, denn er ist heilig. Gott ist so vollkommen, dass keiner dem beikommt, wer kann überhaupt selig werden, hat ein junger Mann bei Jesus gefragt, was er da verlangt, was er da erfordert, wer kann da selig werden? Ich sag, du kannst selig werden, wenn du den richtigen Weg gehst. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wir müssen diese Maßstäbe der Heiligkeit Gottes begreifen und erfassen und dann kann ich sagen, Plus und Minus. Verstehst du? Ich bin Minus und Gott ist Plus. Das ist das richtige Verständnis von Energie. Ich berühre Gott und durch mein Leben, durch meine Minusleitung fließt die Energie, fließt die Kraft. Und wir brauchen, um Energie nützlich zu machen, brauchen wir Plus- und Minusleitung. Und Gott ist selbst, er sagt, ich bin vollkommen, ich bin gut. Wer ist gut als nur Gott allein? Ich bin richtig, ich bin rein, ich bin heilig. Seid auch ihr heilig, denn ich bin heilig. Und das, wenn Gott sagt, ihr sollt heilig sein, dann kannst du das. Ihr sollt heilig. Nicht, dass ich mich heilig mache, nein, ihr sollt heilig sein. Einfach heilig leben. Gott sagte, das kannst du. Du kannst heilig sein, du kannst heilig werden. Und wir müssen nur wollen. Herr, gib mir Gnade, Herr, hilf mir, dass ich das begreife. Ja, dass wir Gott darum bitten, mein Vater, hilf mir jetzt, ich möchte heilig sein, ich möchte gut sein, ich möchte vollkommen sein, ich möchte Liebe sein, ich möchte so sein wie du. Die Heiligkeit Gottes ist kein Luxus, nur für ein paar Fromme, vielleicht für Pastoren. Jeder Gläubige, für den heißt es hier, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wie ist Gott? Wie ist Gott? Und das ist nicht nur der Elite vorbehalten oder irgendwelchen besonderen Leuten, die nur beten und fasten, ins Kloster gehen. Heiligkeit ist unsere Bestimmung. Es ist unser Auftrag, ihr Lieben. Wir sollen heilig sein, weil Gott heilig ist. Wie ist Gott? Aber bevor du das werden kannst, musst du wissen, wie ist der überhaupt? Wie funktioniert er? Es war Jesu Wille, dass er hier zur Welt kommt. Und er sagt, ich bin deswegen geboren, ich bin deswegen in diese Welt gekommen, um den Willen Gottes zu erfüllen. Er wusste den Willen Gottes, was Gott will. Und doch und dennoch, überleg einmal, schau, im Garten Gethsemane, er ringt Jesus dreimal ganz streng und stark, schwitzt Blut und Wasser. Mein Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Herr, was willst du? Mit großem Geschrei und Zittern ringt sogar Jesus, der Sohn Gottes, ringt mit dem Vater. Es ist nicht so einfach, wie manche Leute denken, ich kenne Gott, ich lese ein gescheites Buch, vielleicht ein Evangelium oder Katechismus oder irgendein Gebetsbuch und dann weiß ich schon, wie Gott ist. Nein, wir haben keine Ahnung, wie Gott wirklich ist. Und das lernen wir erst durch persönliche Erfahrungen, indem wir durch Tiefen gehen. So wie Moses, 80 Jahre ist der Kerl schon unterwegs und weiß immer noch nicht, wer Gott ist. Wer bist du, der mit mir jetzt hier sprechen will? Die Heiligkeit Gottes muss man persönlich erfahren durch, ja, indem ich ihm begegne, wie er wirklich ist. Und ich muss mich zuerst mal von meinen Schuhen befreien, von allem Menschlichen. Alles, was ich bin, was ich kann, was ich studiert habe, ich muss alles vergessen. Gott ist total anders. Total anders, als du denkst. Wer kann vor Gott bestehen? Es ist ganz einfach, heilig zu sein, wenn du mit Jesus gehst, wenn du Jesus vertraust, wenn er dich befreit von diesem Irdischen. Weißt du, dann schaust du sein Bild an. Du meditierst und du denkst über die Gottheit. Wie war Gott? Und wenn du Gott sehen möchtest, schau Jesus an, was der liebe Gott mit dem Herrn Jesus gemacht hat. Der hat ihn auf die Erde gehen lassen, den niedrigsten Weg verachtet, verhöhnt, verspottet, ans Kreuz genagelt und sterben gelassen. Das ist der Weg Gottes, wie Gott den Menschen behandelt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der letzte Schreier, den Jesus loslässt. Er wurde von allem befreit. Seine Klamotten wurden ihm vom Leib gerissen. Die ganze, weißt du, Erlösung ist, ich werde befreit von meinem Eigenwillen, von meinem Ego. Ich bin was ganz Besonderes. Nein, du bist gar nichts. Du bist eine Null. Du bist Minus. Verstehst du? Eine Null bist du. Und er ist alles. Weißt du, wie schreibt man eine Million oder eine Milliarde oder eine Billion oder eine Billiarde? Da schreibt man 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 und da vorne ein 1. Und das ist eine Million, eine Milliarde. Er ist die 1, Nummer 1. Und wir sind dann nur die Nullen. Und je mehr Nullen du in deinem Leben hast, desto herrlicher ist Gott in deinem persönlichen Leben, in aller Liebe. Sich zu befreien von dem Eigenwillen, von allen Vorlieben, von meinen ganzen Hirngespinsten. Ich stelle mir Gott so und so vor. Das ist die größte Dummheit, die du machen kannst, sich Gott vorzustellen. Weißt du, wenn du Gott vorstellst, dann steht er da, dann siehst du ihn gar nicht. Verstehst du, siehst du nur deine Vorstellung, deine Fantasie. Ja, du musst dich befreien von deiner ganzen Wankelmütigkeit, durch das, was du gelernt hast, von deinen Vätern, von deinen Pastoren, Predigern. in aller Liebe, viele Leute haben jetzt gelernt. Und ich freue mich über jedes Kind, das gläubige Eltern hatte, das christlich auferzogen worden ist. Das ist Gnade. Aber du musst dich auch von dem befreien. Gott war gut für Abraham, aber ist nicht mehr gut für Isaac. Und ist nicht mehr, und für den Jakob ist Gott auch nicht mehr gut. Der muss seine eigene persönliche Erfahrung mit Gott machen, wie Gott ihn zerbricht. Wie dann er nach Mesopotamien zieht und dort beim Laban arbeiten muss. Oder beim Isaac. Isaac hat seinen Gott persönlich erlebt, nicht so wie der Abraham, total anders. Also verlass dich nicht auf die Erfahrungen von anderen Leuten. Es ist eine Anregung, eine Inspiration, dass du von den anderen Leuten hörst, eine Geschichte, das sagt, ja guck mal, wie der das erlebt hat, kann ich auch Gott erleben. Aber Isaac hat nur Brunnen gegraben. Da wurde ein Brunnen nach dem anderen aufgegraben, zugeschüttet, aufgegraben, zugeschüttet, aufgegraben, zugeschüttet. Das war seine Gotteserfahrung. Nicht aufzugeben, Isaac. Nicht aufzugeben, weitermachen. Und beim Abraham, was war seine Gotteserfahrung? Abraham, verlass Ur in Chaldee und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ohne Landkarte, ohne Stadtplan, ohne Navi. Muss er ins Ausland gehen, weiß gar nicht wohin, wieso und was der Wille ist. Er muss lernen, den Willen Gottes zu entdecken, für sich persönlich. Und er macht Dummheiten, macht Fehler. Aber diese Fehler waren notwendig, um Gott zu finden. Und ich sage dir, wie man Gott findet, wie man Gott kennenlernt, durch Fehler. Durch Fehler. Du machst falsch. Du hast einen Brunnen gegraben, der wird wieder zugeschüttet. Du willst gesegnet werden, hältst dich am Verse von diesem Bruder Esau, verstehst, wirst enttäuscht, verstehst, betrügst sogar den Vater, den blinden Vater. Durch Schwierigkeiten, Probleme lernen wir Gott kennen, wie er wirklich ist, dass er uns nicht aufgibt, dass er uns lieb hat, dass er uns begleitet bis zum Schluss. Und gerade in den dunkelsten Stunden unseres Lebens begegnet Gott uns und sagt, mein Kind, du bist mein. Ich habe dich nicht aufgegeben. Und das ist Gott, der gibt den Menschen nicht auf. Er ist alles andere. Verstehst du, als was wir denken? Wir haben in der Natur einige Tiere, ein Chamäleon zum Beispiel. Wenn das Chamäleon hier an dieser Stange rankommen würde, würde er weiß werden. Würde hier an dem Notenständer kommen, würde er schwarz werden. Ein Chamäleon nimmt immer die Farbe an, da wo es ist. Und wenn du in der Gegenwart Gottes lebst und permanent mit Gott verbunden bist, tu es göttlich. Ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Bleib in der Gegenwart Gottes, leb in der Gegenwart Gottes und du färbst wie ein Chamäleon ab. Deine Anwesenheit in der Gegenwart Gottes heiligt dich. Und deshalb musst du nicht viel machen. Du musst nur in der Gegenwart Gottes sein. Da, wo Gott sich offenbart, wo Gott wirkt, wo Gott redet. Ja, probier es mal. Er selbst bestimmt dann dein Leben. Du färbst von Gott ab. Plötzlich wirst du grün, plötzlich wirst du blau, plötzlich wirst du rosa, plötzlich wirst du, was weiß ich, du nimmst die Farbe da, wo du davor stehst. Und das ist uns Menschen gegeben. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Geh mit Lügner, Ganoven, Spinner um, verstehst du, und du wirst auch so ein Verrückter werden. Aber geh mit liebe, nette, freundliche Menschen und du wirst auch freundlich werden. Du sagst, das kann ich mir nicht leisten. Ja, er ist heilig, er ist gerecht und du wirst auch gerecht werden. Deshalb heißt auch in der Bibel, wandelt nicht im Rat der Gottlosen und der Spötter. Da, wenn du in der Kneipe sitzt und am Stammtisch und einfach die Leute hauen auf die Pauke und die reden dummes, blödes Zeug, dann fängst du auch am Schluss deinen Kommentar abzugeben. Deshalb, wir sollen lernen, uns zu sortieren, etwas Besonderes sein. Das ist nicht mein Platz. Gott will mich woanders haben. Und ich sollte dort sein, wo Gott mich haben will. Und ich denke, das ist ganz arg wichtig. Weißt du, der Teufel respektiert die Kirche zum Beispiel. Also ich meine Gebäudekirche. Wenn Leute zu uns in der großen Kirche kamen, da haben sie gleich ihre Zigaretten ausgedrückt. Dann hat mir einer gesagt, und da bin ich draufgekommen, die Kirche ist eine rauchfreie Zone. Verstehst du? Und es gibt rauchfreie Zone, sündenfreie Zonen, krankfreie Zonen. Verstehst du, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, da gibt es keine, dann traust du dich nicht, in der Zigarette im Mund reinzugehen. Und das hat auch mir geholfen. Gott hat mich auch befreit. Verstehst du? Der Pastor sagt, du kannst rauchen. Als ich in der Seelsorge bei ihm war, der hat nicht mich verdammt und verteufelt. Und er hat gesagt, glaubst du, dass Jesus in deinem Leben wohnt? Ja. Bist du wiedergeboren? Ja. Und beim dritten Satz oder vierten Satz sagt er, so, du darfst ruhig rauchen. Sag ich, wie bitte? Aber die Leute schimpfen doch alle. meine Brüder und so weiter in der Gemeinde, die schimpfen ja. Warum erlaubst du als Pastor? Und er war Pastor von einer großen Gemeinde mit 900 Mitgliedern. Dann sagte, weißt du, stell dir Jesus vor, rauche eine Zigarette für dich, die darfst du ruhig rauchen, und eine Zigarette für Jesus. Und dann stand ich da. Meine Zigarette habe ich ganz schnell verraucht. Ich habe so Lust und Freude gehabt. Aber dann kam die zweite Zigarette, die Jesus-Zigarette. Und weißt du, die habe ich angemacht. Ich sehe heute noch, wie ich in Augsburg am Oblatter Wall stehe. Also da in der Gegend, wo wir wohnten. Dann stehe ich da und ich rauche meine Zigarette. Das kann ich nicht. Ich habe mir Jesus vorgestellt mit Sandalen, so wie Jesus halt gemalt worden ist. Und habe gesagt, nee, das kann es nicht. Und wieder ausgedrückt, wieder eingesteckt. Aber jetzt habe ich richtig Lust gehabt nach dem Rauchen. Und dann probiere ich wieder zündig an, aber diese Jesus-Zigarette ist bis heute noch nicht verraucht worden. Und das hat mich frei gemacht, weil es in meinem Verstand, stell dir Jesus vor, was würde Jesus tun? Das ist so einfach, man wird so leicht heilig. Es ist kein großes Problem, heilig zu werden, wenn man sich Gott vorstellt, wenn man Gott kennt. Aber die meisten Leute denken, der liebe Gott macht alles mit. Nein, er ist was Besonderes. Er ist heilig. Er wohnt in einem Licht, wo kein Mensch beikommen kann. So er selbst bestimmt die innere Harmonie, die innere Ordnung. Er wohnt in unserem Herzen, eine für dich und eine für Jesus. Überleg einmal, denk darüber nach. Und er ist es, unser Gott ist es. Wenn du Gott richtig erlebst, du erfährst die Kraft Gottes in deinem Leben. Sein Lebensgeist erfüllt plötzlich dich. Seine Gedanken erfüllen dein Inneres. Du willst plötzlich im Einklang mit Gott sein. Eins für mich und eins für Jesus. Find heraus. Und genauso ist der elektrische Strom, Minus und Plus, und plötzlich fließt dieser Plus Gottes durch dein inneres Leben und du erlebst, Gott ist ein heiliger Gott. Wir sind noch nicht heilig. Wir sind Stümpler. Wir sind, ja, nichts Gescheites. Aber wenn sein Strom durch uns fließt und wir sollen gute Leiter sein, gutes Material sein, was es leitet. Und da fließt plötzlich der Strom Gottes, die Kraft Gottes, und es geht dann von selbst, dass du das Zeug wegschmeißt und sagst, nein, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ich bin erlöst. Und deshalb, ob es jetzt Drogen sind, ob es jetzt Tabletten sind, ob es sonst irgendetwas ist, du kannst erlöst werden, und zwar im Kopf. Du musst im Kopf erlöst werden und nirgendwo anders. Alles, was wir heute brauchen, ist die Energie, der Strom Gottes, dass es durch unser Leben durchfließt, und es passiert plötzlich von selbst. Gott ist heilig. Und schon die Berührung mit Gott macht uns heilig. Wenn du ein heiliges Buch nimmst, nimm mal irgendein Krimi und nimm die Bibel zur Hand. Und du wirst merken, plötzlich in der Bibel steckt etwas drin. Wenn du anfängst zu lesen, und die meisten Leute lesen die Bibel nicht. Und das ist was, warum sie Gott nicht kennenlernen. Gott ist in seinem Wort. Wenn du Gottes Reden hören möchtest, wie spricht der liebe Gott? Zu mir spricht er nicht. Ja, der wird auch zu dir nicht sprechen. Glaub doch nicht, dass er da auf der Straße mit dem Lautsprecher durchfährt und dich anruft oder mit dir spricht und kommuniziert. Nein, Gott spricht durch sein Wort. Höre des Herrn Wort. Und deshalb machen wir auch diese Aktion. Höre des Herrn Wort. Höre Gottes Wort. Und du hörst plötzlich. Und ich sag dir eins noch. Weißt du, alles was magnetisiert ist, ein Magnet ist und so weiter, was mit dem Magnet in Berührung kommt, wird auch magnetisch. Schon die ganze Technik. Wir haben so viele Beispiele in der Natur, in der Technik und so weiter. Sobald etwas ist, was sich mit jemandem verbindet, wie ein Chamäleon oder hier wie ein Magnet, du wirst plötzlich magnetisch und ziehst an, oder Magnet stößt auch ab. Beides kann ein Magnet. Oder du wirst wie die Kinder dort in Brasilien radioaktiv, plötzlich strahlst du. Die strahlten im negativen Sinne. Und das ist schrecklich, wenn sowas passiert. Hier begegnet uns Gott in seinem Wort. Er spricht zu uns. Plötzlich bin ich von Minus zum Plus. Ich bin durchflutet von seiner Gnade, von seiner Liebe, von seiner Herrlichkeit. Wie war es bei Maria? Die Maria wurde überschattet oder beschattet vom Heiligen Geist. Und das, was sie dann empfangen hat und bekam, das war vom Heiligen Geist. Und das war Jesus am Schluss. Und sie hat Jesus zur Welt gebracht. Ihre Liebe, ihre Beziehung, ihre Berührung zwischen Mensch und Gott hat etwas ganz Neues produziert, ein neues Leben. Wir erleben Gott im Gehorsam, wenn du das anfängst zu tun, was er gesagt hat. Lies die Bibel einfach. Nimm und lies. Das ist die Botschaft. und tu das, was er sagt, was er in deinem Herzen sagt. Nicht, was der Prediger sagt, sondern was sagt der Heilige Geist zu deinem persönlichen Herzen? Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Durch Unterordnung zu Gott verjagen wir das Böse. So viele Menschen haben mit dem Teufel zu kämpfen. Ach, der Teufel plagt mich, der Teufel quält mich, der Teufel gibt mir keine Ruhe. Ja, du kannst den Teufel ganz einfach und ganz schlicht verscheuchen. Lass Gott in dein Leben hinein und der Teufel wird in deiner Gegenwart nicht mehr aushalten. Werde voll vom Heiligen Geist und tu das, was der Heilige Geist dir sagt. Und du wirst sehen, wie der Teufel abzieht, zieht einen Schwanz ein und geht ab. Ja, so einfach geht es. In der Bibel heißt es, unterordnet euch Gott. Und dann, du musst nicht mehr dem Teufel widerstehen, der Teufel hält die Gegenwart Gottes nicht aus. Der Teufel hält einen Menschen nicht aus, der Gott gehorcht, der auf Gottes Wort hört, der sagt, es steht geschrieben, ich tue das, was geschrieben steht, so wie Jesus. Finde heraus, wie arbeitet Gott, wie funktioniert er, wie ist er wirklich. Und du wirst merken, was Gott von einem Menschen verlangt. Gott will zuerst einmal, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass sie den Willen Gottes entdecken. Und jeder anders. Der einen ist das wichtig, dem anderen ist jenes wichtig. Und wir müssen mit unseren Problemen, mit unseren Anliegen zu Gott kommen und Gott löst unser Problem. Und dann kannst du sagen, ich habe Gott erlebt. Ich habe ständig, ja, bei mir wurden ständig die Brunnen zugeschüttet wie beim Isaak und ich habe Gott erlebt, er hat immer wieder mir einen Neuanfang gegeben, hat mir immer wieder neu geholfen, ich habe immer wieder Gott erlebt. Gott will und er kann es unser Leben füllen, wenn wir uns ihm öffnen. Öffne die Tür für den Heiland. Wie heißt es in der Bibel einmal in der Offenbarung? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Bei dir klopft der Heiland an. Es ist nicht ein Pulsschlag, es ist der Herr Jesus, dass du merkst, der ruft mich. Der will zu mir einziehen und da heißt es in der Bibel, und wer die Tür auftut, zu dem wollen wir eingehen und mit dem wollen wir Gemeinschaft haben. Stell dir vor, plötzlich sitzt bei dir der liebe Gott am Tisch, der Heilige Geist und der Herr Jesus. Ich klopfe an, sagt Jesus, und du wirst Jesus finden in den Evangelien. Lies nicht die Psalmen, hör damit auf, in den Psalmen wirst du nicht viel von Jesus finden. Erst in den Evangelien, da siehst du, wie Jesus wirklich ist. Viele Leute lesen nur die Psalmen, weil die so süßlich sind. Oh, der Herr ist mein Hirte und so weiter. Nein, fang an, die Wahrheit zu hören. Was ist die Wahrheit? Und die Geschichte Jesu, die ganze Wahrheit Gottes ist in den Evangelien enthalten. Lies das Neue Testament. Es ist so wichtig. Und wenn du Gott finden möchtest, musst du das Neue Testament lesen und vor allem die Evangelien. Zuerst einmal siehst du, wie heilig Gott ist, was er von einem Menschen verlangt. Gib alles auf. Und Gott gab seinen Sohn dahin, wenn du das liest. Er hat seinen Sohn ans Kreuz genagelt. Und das Evangelium ist Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dahin gegeben hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. So simpel ist es. So ist Gott. Grausam, brutal, hart, aber liebevoll. Er hat seinen Sohn gegeben für dich und mich, damit wir gerettet werden. Und es wird dein leeres Herz erfüllen. Was? Dann siehst du in den Evangelien, was Gott wirklich will. Und das, was er will, das kannst du auch tun. Denn Jesus war auch ein Mensch, so wie du und ich. Der war nichts Besonderes. Nur, dass er ohne Sünde war. Und in dem Augenblick, wo du dein Leben dem Herrn Jesus gibst, bist du auch ohne Sünde. Deine Sünden sind vergeben. Ja, das Erste, was der Mensch erlebt, ist Sündenvergebung. Und jetzt, das, was Jesus konnte, das kannst du auch jetzt nach der Erlösung, nach der Wiedergeburt. Du bist eine neue Schöpfung. Jetzt musst du nicht mehr dem Teufel dienen. Unterordne dich Gott. Und du siehst, was dann passiert. Darum ist es so wichtig, wer und wie und was Gott ist. Gott ist der Schöpfer des Universums, Nummer eins. Und der Mensch hat sich an Gott versündigt und an Gott sich vergriffen. Das, was verboten war, das hat er an sich gerissen. Und der Mensch versucht selber Gott zu sein. Und den lieben Gott zu spielen. Und es funktioniert nicht. Bis Jesus kam. Weißt du, deshalb hat Gott verboten, von dem Baum des Lebens zu essen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Hätte der Mensch vom Baum des Lebens gegessen, der hätte sich nie mehr bekehren können. Der wäre für immer und für ewig verdammt. Aber Jesus ist der Baum des Lebens. Er ist das Leben selbst. Und Jesus sagt einmal an einer Passage, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also wenn du Jesus nicht siehst, Jesus nicht haben willst, du wirst Gott nie sehen. Ohne Jesus kommst du nicht zum Vater. So, der Mensch hat durch den Sündenfall die Göttlichkeit verloren und jetzt denkt er ist der Herrgott. Er kann alles managen, er kann alles machen. Er hat den Frieden Gottes verloren und seitdem geht es mit ihm mehr und mehr bergab, geht in die falsche Richtung, er tickt falsch. Das ist der Mensch ohne Gott, weil er sich gegen die Ordnungen Gottes vergriffen hat und überall, wo er hinkommt, richtet er Chaos an, verstopft die Brunnen, es geht nicht mehr weiter. Und deshalb ist es richtig, dass wir zuerst mal das Fundament legen. Und das Fundament ist, dass wir zuerst mal uns selbst erkennen. Ich bin ein Sünder. Ich brauche die Gnade. Ich brauche Erlösung. Ich brauche Vergebung. Und dann bekommst du plötzlich eine Vision, eine Vorstellung, was mir uns, was ganz besonders bei mir geholfen hat, um Gott zu erleben. Der Evangelist, der schrieb mir zurück. Ich habe gesagt, es gibt keinen Gott, ich glaube an keinen Gott und so weiter. Ich weiß noch diese ganze Diskussion, die ich da hatte. Dann schrieb er mir, lesen Sie die Bibel. Und er hat mir ein Johannesevangelium geschickt. Oder ein Neues Testament war, kein Johannesevangelium, ein Neues Testament. Und dann lesen Sie, was ich Ihnen unterstrichen habe. Und weißt du, was er mir unterstrichen hat? Selig sind, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Das habe ich gelesen. Ich war schockiert. Ich habe ihm zurückgeschrieben, also ich bin kein Sünder. Also ich habe nichts verbrochen. Ja, verstehst du, was kann ein 18-, 19-Jähriger groß verbrechen? Verstehst du, ein bisschen bei der Mama was geklaut vielleicht oder irgendwie gelogen oder ein paar Dummheiten gemacht. Aber das war alles. Ich habe geschrieben, ich bin kein Sünder. Dann schrieb er wieder zurück, denken Sie bitte nach, ich werde für Sie beten und so weiter. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn der betet, irgendwas wird passieren bei mir. Und dann sagt er, nehmen Sie ein Blatt oder ein Heft und schreiben Sie alles auf, was Sie falsch gemacht haben. Ja, falsch habe ich schon eine ganze Menge gemacht, aber keine Sünden, dass ich gegen etwas Großes, Schlimmes verbrochen habe. Du, das Heft ist voll geworden. Und dann muss ich noch ein zweites Heft mir anlegen. Da habe ich gedacht, Mensch, Kind, guck mal, was für ein Schlawiner ich bin. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ja, und das habe ich gar nicht gemerkt, dass ich Fehler gemacht habe. Und dann schrieb er zu, und dann hatte ich das Heft voll. Ich glaube, es ging 3-4 Wochen so bei mir mit meiner Selbstfindung, Selbsterforschung. Und dann schrieb ich ihm zurück, das habe ich gemacht. Was soll ich jetzt tun? Dann hat er gesagt, wenn Sie einen Ofen haben, schmeißen Sie diese Sünden, was Sie falsch aufgeschrieben haben, schmeißen Sie es in den Ofen. Und wir hatten damals noch so Badeofen, so einen alten Badeofen. Und das wurde angeheizt und dann habe ich die beiden Hefte in den Ofen gesteckt und weiß, was da passiert ist. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich stand noch davor, alles was hier drin ist, das bringe ich jetzt ins Feuer und das soll verbrennen. Und vergib mir alle meine Sünden, das habe ich gesagt. Und dann sehe ich, wie das alles im Rauch aufgeht. Die haben ganz gut gebrannt. Verstehst du? Die zwei Hefte, die haben ganz gut gebrannt. Und von dem Moment habe ich Frieden gehabt. Aber so viele Menschen haben keinen Frieden mit Gott, weil sie ihre Sünden nicht bekennen. Mach eine richtige Sündenbekenntnis. Geh zur Beichte. Oder sag irgendjemand deine Fehler, bevor du dann sagst, Jesus, vergib mir meine Sünden. Du musst ja wissen, was du falsch gemacht hast. Denn nur die werden Gott schauen, die reines Herzen sind. Und ich von dem Moment wusste, ich bin Kind Gottes, Teufel, du kannst mir erzählen, was du willst. Als Pastor in Heilbronn, da gab es bei uns eine Sekte aus Südafrika und die haben auf der Straße missioniert, möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Da habe ich gesagt, ich möchte auch wissen, ich möchte gerne erfahren, was Gott über mich denkt. Da gehe ich hin, aber ich wollte nicht allein hingehen, da habe ich noch einen Bruder aus der Gemeinde genommen und wir gehen dorthin. In die Ortschaft in Weinstein da bei Heilbronn und der Prophet weiß, es sind etwa 700 Leute in der Versammlung und er sagt, und du da hinten, und du da, verstehst du, und sagt alles, was bei den Leuten im Leben so ist, verstehst du, was alle möglichen, was die Leute alles machen, sowieso allgemein, verstehst du, etwas allgemein, und dann steht er vor uns beiden, wo wir saßen, und die anderen lagen schon auf dem Boden, knien, oh Gott, wir saßen aber schon, wir wollten uns mal sehen, was da alles passiert. Und bei euch ist das und das und das und das. Also bei mir und bei dem anderen, den ich mitgebracht habe. Und auf dem Nachhauseweg, ich war bleich, ich war schockiert. Und all das war in meinem Heft, was ich aufgeschrieben hatte. In diesem Heft war alles drin. Dann habe ich gedacht, hat der liebe Gott mir meine Sünden vergeben oder nicht? Hat er meine Sünden vergeben oder nicht? Und die Hälfte von dem, was er uns gegenüber da erzählt hat, die Hälfte auf mich getroffen und die andere Hälfte wahrscheinlich auf den anderen. Und dann auf dem Nachhauseweg sage ich, Bruder, also das und das, die eine Hälfte auf mein Dings trifft wahrscheinlich zu und die andere Hälfte wird auf dich sein. Das war ein älterer Bruder. Ich habe gesagt, Bruder, und da war eine Prophetie, dann hat er gesagt, du bist ein Angeber, du bist noch stolz und hast das und das in deinem Leben. Und dann sagte, du bist als junger Bursche über einen deutschen Fluss geschwommen und man musste dich mit dem Angelhaken rausholen. Also ich bin nicht über einen deutschen Fluss geschwommen und ich bin nicht beim Ertrinken gewesen, dass mich die Feuerwehr retten musste. Und frage ich, Bruder, ist es bei dir das gewesen? Dann sagte er, ja, ich habe eine Wette gemacht, wir sind über den Rhein geschwommen und so weiter. Weißt du, der Teufel weiß alles, was in unserem Leben ist, denn er hat uns zur Sünde verführt. Er ist der Ankläger der Brüder. Und ich bin nach Hause. Ich habe gedacht, das gibt es nicht. Da waren noch ein paar andere Wahrheiten drin, was so persönlich auf mich oder auf den anderen zugetroffen hat. Die anderen haben mich mir gar nicht interessiert. Denn plötzlich, weißt du, denn wenn deine Sünden dir vorgehalten werden, der Spiegel vorgehalten wird, das ist. Und ich haderte mit Gott, ich sprach mit Gott, Herr, habe ich mich nicht richtig bekehrt? War meine Bekehrung nicht echt? Was ist mit mir gewesen? Hast du mir wirklich meine Sünden vergeben oder nicht? Und dann sitze ich da. Und da hatte ich einen Prozess gehabt, ein Gerichtsverfahren. Ich war selbstständig und ich habe keine Kirchensteuer bezahlt. Und ich dachte, wenn ich selbstständig bin, muss ich keine Kirchensteuer zahlen. Ich bin ja nicht in der Kirche. Verstehst du? Aber für meine Mitarbeiter sollte ich Kirchensteuer bezahlen, die bei mir angestellt waren. Und dann kommt ein Gerichtsvollzieher. Ich muss meine Kirchensteuer bezahlen und will mich fänden. Und meine Frau war so aufgeregt, die hat... Als dieser Bescheid kam, als ich schon die Steuern bezahlt, das wusste ich nicht. Verstehst du? Aber dann sagt sie, das ist schon alles bezahlt. Und dann sage ich dem Gerichtsvollzieher, der Herr Matudis zahlt nur einmal die Rechnung. Das weiß ich noch wie heute. Und dann sagt meine Frau, ja, wir haben die Quittung irgendwo hier, wir haben es bezahlt. Und da hat uns in Ruhe gelassen. Wir zahlen nur einmal die Rechnung. Jesus hat einmal für unsere Sünden gebüßt, ein für alle Mal. Und da muss ich für meine Sünden nicht mehr büßen und ich muss die Rechnung nicht mehr bezahlen. Wenn wir unsere Sünden ihm bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt. Und so habe ich Gott kennengelernt. Weißt du, durch solche Begebenheiten lernst du Gott kennen. Wenn nichts passiert, lernst du Gott gar nicht kennen. Deshalb sei froh, dass solche Begebenheiten in deinem Leben passieren, damit du Frieden Gottes hast. Deshalb, Gott arbeitet ganz schön. Sogar als Christ, als Pastor, da war ich schon 12, 13 Jahre Prediger. Kannst du dir das vorstellen? Und dann muss Gott bei mir nochmals zeigen, Johannes, die sind alle deine Sünden vergeben. Und wenn irgendjemand daherkommt und sagt, das ist nicht wahr, dann sage ich, du bist ein Lügner, geh nach Hause. Ganz einfach. Wenn wir so leben, wie Gott es wollte, dann können wir ruhig und gelassen sein, weißt du, in den Frieden Gottes, unser Leben. Und das ist ein Zeichen, ob Gott mit uns ist oder nicht, habe ich Frieden. Und von dem Moment hatte ich Frieden, verstehst du? Meine Sünden waren mir vergeben. Und der Teufel versucht nur, etwas zu erinnern nach langer Zeit. Verstehst du, nach Jahren, du bist schon viele Jahre Christ, dienst vielleicht schon dem Herrn und dann versucht er dich anzugreifen. Alles, was du machst, ist alles nur Zirkus. Alles nur Religion, das baust du nur auf. Wie ist Gott? Und er gibt all die Antworten, die du brauchst. Du musst nur richtig ihm gegenüber treten. Weißt du, manchmal denke ich, oh lieber Gott, was fügst du mir zu? Wie viel muss ein Mensch verkraften? Was für Lasten legst du ihm auf? Aber Gott weiß ganz genau, was du verkraften kannst, was du tragen kannst. Er wird uns nicht überfordern, ihr Lieben. Bin ein, zwei Jahre wohnte ich in Altötting mit unserer Familie, also als wir aus Russland herkamen. In Altötting, und in Altötting ist eine Gnadenkapelle und das hat mich sehr interessiert, was sie dort machen. In dieser Gnadenkapelle, da gehen sie zur Beichte, da bekennen sie Sünden und da ist ein Priester und der verschreibt den Leuten, so wie Doktor Rezepte verschreibt für Medikamente, verschreibt er ein Kreuz. Ein großes Kreuz, kleines Kreuz, je nachdem wie schwer deine Sünden waren. Und die tragen sie es um die Gnadenkapelle, das Kreuz, und beten und Ave Maria und Glaubensbekenntnisse und was sie so beten. Die beten einmal, zweimal, dreimal, bis sie abgearbeitet haben, bis sie das Kreuz abgeben können. Gnadenkapellen. Ja. Und der Herr weiß, ob du das bewältigen kannst, ob du das Kreuz Gottes, dein Kreuz, deine Fehler, deine Sünden auf dich nehmen kannst und diese abarbeiten darfst. Das ist ja, Jesus hat uns die Sünden vergeben, aber wir müssen die Sünden noch abtragen. Fünfmal um die Gnadenkapelle, verstehst du? Und ja, einfach abtragen. Du wirst vielleicht überrascht sein, was ich sage. So viele Leute haben keinen Frieden, weil sie die Lasten nicht abgetragen haben. Die sind nicht mit Gott versöhnt. Es ist so wichtig, dass wir die Wiedergutmachung erleben. Der Zachäus hat in seinem Leben erlebt. Und er sagt, Heiland, du bist jetzt in mein Haus gekommen. Plötzlich sagt er, ich gebe den Armen das und ich und so weiter. Und so ich jemand betrogen habe, gebe ich viermal zurück. Und so ich jemand betrogen habe. Wie viele Menschen hast du betrogen? Und ich weiß, das gehört dazu. Wie ist Gott? Gott ist ein heiliger Gott. Und ich habe die Heiligkeit Gottes erlebt. Als ich dann gelernt habe, als Lehrjunge, verstehst du, ich habe organisiert, weißt du, was organisieren ist? So einstecken, mitnehmen, mitgehen lassen. Und ich werde Christ und ich bekehre mich und werde getauft und ich habe die Freude im Herrn und plötzlich spricht zu mir, sowas hast du wahrscheinlich noch nie erlebt, aber ich habe es erlebt, mein Schraubenzieher spricht zu mir, ich bin gestohlen. Oder die Säge, Metallsäge oder mein Flex, was er da, ich schleife, ich konnte nichts mehr von den Werkzeugen, was ich zu Hause hatte, nichts mehr machen. Ich bin gestohlen. Ich habe gesagt, um Himmels Willen, lieber Gott, was muss ich machen? Und dann, ja, wieder gut machen. Und weißt du, ich habe nichts mehr anderes gehört, als nur die Geschichte vom Zachäus. Immer wieder, wieder gut machen. Weißt du, wenn du ein Problem hast, du hörst immer nur das gleiche Problem. Die gleiche Losung und die gleiche Antwort. Und ich habe gesagt, lieber Gott, wie kann ich das in Ordnung bringen? Gib zurück. Und dann habe ich eingepackt in meinem Kofferraum. Da war groß genug. Ich habe damals einen Opel Kapitän gefahren, ein riesiges Auto. Verstehst du, da passte so viel rein. Und da passte, ich habe die ganze Werkstatt zu Hause gehabt, verstehst du, ausgeliehen und nicht mehr zurückgebracht. Und dann will ich meine Firma abgeben, ich traue das nicht. Dann da ist mein Lehrvertrag futsch, dann werde ich rausgeschmissen, da komme ich sogar noch ins Gericht, vor das Gericht. Ich habe so Angst gehabt, verstehst du, der Teufel macht dir Angst, das geht nicht gut ab. Aber ich sollte der Firma das alles zurückgeben. Und dann habe ich gebetet. Und dann fahre ich bis zu meinem Chef. Der wohnt in der Nähe von der Werkstatt, von der Firma. Da fahre ich dorthin. Und plötzlich sagt mein Chef, das kannst du nicht machen. Du blamierst dich. Der lacht dich aus. Der glaubt dir sowieso nicht. Dann bin ich umgedreht wieder weitergefahren. War traurig. Und das ist ein Grund, wenn du nichts wieder gut machst, du wirst nachher traurig. Du hast keine Freude am Herrn. Da können die Leute erzählen, was sie wollen. Dann bin ich nochmals einen Anlauf gemacht, ein paar Tage später. Stehe wieder da. Nee. Habe sogar gefastet und gebetet, lieber Gott, hilf mir, dass ich das schaffe, dass ich die Klingel finde. Und dann auch wieder nicht geschafft. Und dann das dritte Mal habe ich gesagt, der kann mich totschlagen. Weißt du, das ist mir vollkommen egal. Ich will Ordnung in meinem Leben schaffen. Denn ich möchte in den Himmel kommen. Und ich bin gestohlen. Ich durfte nichts mehr machen. Verstehst du? Die, alle Werkzeuge, sogar ein Pinsel. Ich bin gestohlen. Und dann stehe ich an der Tür und lasse mich einfach fallen. Und da klingelt es und dann kommt er raus und sagt, Herr Matutis, was fehlt? Ist was passiert? Er hat gesagt, ja, kommen Sie zum Auto, dann mache ich meinen Kofferraum, Haube auf. Da sagt er, das gehört alles von unserer Firma. Er hat gesagt, das ist wahr, ich bin Christ geworden und ich will die Dinge in Ordnung bringen. Was mache ich jetzt? Ich will Ihnen das zurückbringen. Dann sagt er, der hat Verständnis für mich gehabt, wahrscheinlich hat er schon solche Burschen schon ein paar Mal erlebt, oder solche Christen. Verstehst? Dann sagt er, machen Sie das und das und das, geben Sie ab, die Flex und die Maschinen, soll die Bohrmaschine, alles, das soll ich abgeben und das andere dürfen Sie behalten. Und das geben Sie so nach und nach ab, nicht alles auf einmal. Und ich war so froh, ich bin dann auf den Parkplatz gefahren um die Ecke und habe Gott gelobt, habe gesagt, Herr, ich habe geschafft und ich darf sogar einen Großteil der Werkzeuge behalten. Ja, weißt? Und ich habe Frieden gehabt und seitdem habe ich Frieden mit Gott. Und da passe ich schon auf, dass ich nicht mitgehen lasse und dass ich nicht organisiere. Und das ist mir so wichtig, die Wiedergutmachung. Viele Christen haben gebeichtet, haben Buße getan, es tat ihnen leid getan, waren in der Seelsorge, aber sie haben noch nicht wiedergut gemacht, ihr Leben. Erst nach der Wiedergutmachung kommt dann die Wiederherstellung. Nach der Wiedergutmachung kommt die Wiederherstellung. Wir haben in der Bibel ein Beispiel, 2. Samuel 21, kannst nachlesen, ab Vers 1, das ist die Geschichte mit den Gibeoniter. Im Land ist eine Dürre, schon das dritte Jahr regnet es nicht mehr, die Tiere haben nicht mehr zu fressen. Und da heißt es, es war eine Hungersnot zu Davids Zeiten, 3 Jahre nacheinander, also gar nicht mehr aufgehört. Und David suchte das Angesicht des Herrn und der Herr sprach zu ihm, auf Saul und seinem ganzen Haus liegt eine Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. diese Gibeoniter waren Gauner. Verstehst du, die kommen zu Josua, das ist schon eine alte Geschichte, schon 400, fast 500 Jahre vergangen. Die erzählen, oh, wir kommen von weit her, wir sind ja, hierher gekommen, wir haben gehört, Gott wird euch das Land geben und so weiter. Und wir möchten mit euch Frieden schließen. Schaut unsere Schuhe, die haben sogar durchlaufene Schuhe gezeigt und so weiter und trockenes Brot da denen präsentieren. Und der Josua glaubt es und schließt mit ihnen einen Vertrag, euch soll nichts passieren. Aber der Saul wollte sie liquidieren, wollte auslöschen, wollte das Problem lösen. Aber Gott hat es als böse angesehen, was er denn getan hat. Und da war eine Wirtschaftskrise, also da gab es Probleme und so weiter. Gott ist sehr genau, Gott nimmt sehr genau. Er lässt nichts durchgehen und nichts ungeschehen. Und die Antwort Gottes war überraschend, die Blutschuld. Und wie viel Blutschuld klebt in den deutschen Familien? Schau, was meine Verwandte bei den Nazis gemacht haben, wie sie Juden verraten hat oder so weiter. Sie haben nichts Gutes getan, sie haben die Juden ausgenommen. Ich kenne Christen, auch hier in Berlin, Christen, die haben zu Hause Bilder. Und die sind, da frage ich, wo sind die Bilder her? Ja, das habe ich von meinem Vater bekommen. Und wo hat der Vater die Bilder bekommen? So, verstehst du? Und das hat er irgendwo von den Juden wurde weggenommen und das hat er dann günstig gekauft. Auch wenn er gekauft hat, es ist Blutschuld. Und da gibt es so viel Blutschuld. Lass es. Als ich mal gebetet habe, da kommen Leute zu mir mit Zahnproblemen. Und die haben mich gewundert. Weiß ich für über alles mögliche Buch, ich schreibe mir die Sache auf, da frage ich, was die Zähne und so weiter, ich habe so Zahnprobleme. Und da waren eine ganze Weile, die Leute hatten nur Zahnprobleme. Und dann habe ich versucht nachzuforschen, festzustellen, wo kommt ihr her und was waren eure Eltern. Und ja, und da passierte Folgendes, was da rauskam, was Gott mir gezeigt hat. Die Nazis haben den Juden die Goldzähne genommen und in der Schweiz vergoldet und verkauft. Und jetzt wundern sich die Kinder, warum habe ich mit meinen Zähnen so Probleme? Und die Blutschuld muss gebrochen werden. Aber die Geschichte ist hier zu den Gibeoniter. Und die Antwort war, Herr, was soll ich tun? Und hier lese ich in der Bibel, und es geschehen Dinge und so weiter von den Vorgängern, was der Saul hier alles gemacht hat. Und Gibeoniter, was ihr sagt, das tue ich. Das ist ja Wahnsinn. Stell dir vor, wenn ihr sagt, schlachte den und den ab, das tust du. Ja, es war radikal. David schrieb die Hungersnot nicht der Mutter Natur oder Gott Vater oder was weiß ich wem. Nein, so viele Leute meinen Naturkatastrophen, dass es, der gerechte Gott lässt es zu, das passiert automatisch. Nein, die Schuld ist da. Und hier lese ich, da liest der König, also David hier, die Gibeoniter rufen und sprach, sagt mir, was soll ich tun? Die Gibeoniter aber gehörten nicht zu den Israeliten, sondern sie waren übrig von den Amoritern. Und die Israeliten hatten einen Bund mit ihnen geschlossen. Jedoch suchte Saul, sie auszurotten, in seinem Eifer, in seinem Fanatismus für Israel und Juda. Saul hatte den Bund gebrochen, das Versprechen gebrochen. Jetzt komme ich auf meinen Punkt. Bitte, Gott ist heilig. Verstehst du? Ich will die Wahrheit dir sagen. Und David erfuhr, dass dieser Saul hier nicht richtig gehandelt hat. Und es gibt keine Zeit zu verlieren. Sein Volk leidet schon 3 Jahre Hunger. Es gibt kein Getreide. Das Vieh stirbt. Und das Erste, was er tat, er versucht die Volksgruppe hier, diese Gibeoniter zu rufen und sagt, was ist da passiert? Was soll ich tun? Sagt mir, was soll ich tun? Und in diesem Fall war, dass das Gelübde wiederhergestellt wird, das, was vereinbart worden war, was der Josef für einen Bund gemacht hat. Gott steht zu seinem Wort und du musst auch zu deinem Wort stehen, das Gelübde, wenn ein Gelübde, ein Versprechen gebrochen wird. Und wie viele Versprechen sind schon gebrochen worden in unserem Leben? Denk darüber nach. So viele Menschen gehen Verpflichtungen ein, geloben, ich schwöre. Und dann halten sie nicht ein. Weißt du, wir müssen drüber nachdenken, warum geht es mir so schlecht? Denke drüber nach. Gott ist ein heiliger Gott. Ja, wie ist Gott? Du willst es wissen. Er nimmt sehr genau. Er registriert alles. Und wir müssen über alles Rechenschaft vor Gott ablegen. Über jedes uneingelöste, gebrochene Versprechen. Ich nehme keine Bücher an, wenn die Leute mir Bücher schenken wollen. Oder geben zum Lesen, das musst du lesen. Dann frage ich immer wieder, willst du das Buch zurückhaben? Und wenn er sagt, ja, ich möchte wieder zurückhaben, dann sage ich, behalte es, denn ich vergesse oft, das Buch zurückzugeben. Wie oft passiert es? Ja, manche Leute, die hier ihr Versprechen nicht eingelöst haben. Und da sprach David zu den Gibeoniter, Vers 3, was soll ich mit euch tun? Und womit soll ich die Sühne verschaffen, dass ihr das Erbteil von Gott wieder habt und dass ihr uns Israeliten segnet? Diese Gibeoniter, an denen man sich versündigt hat, die sollen Israel segnen. Und die Frage, die David hier denn stellt, ist eine gefährliche Frage. Und David liefert sich den Gibeoniter aus, was immer auch ihr verlangt, ich würde es tun. Was immer ihr verlangt, das werde ich tun. Und David wusste, hier ist nichts mehr zu verlieren. Ich bin sowieso verloren. Wenn da kein Wunder passiert, es wird die nächsten 20 Jahre nicht mehr regnen. Und die Menschen werden von Hunger sterben. 3 Jahre reicht es schon vollkommen, diese Dürre. Und nur der Segen der Gibeoniter, an den man schuldig geworden ist, kann Israel von dem Fluch befreien. Der Segen der Gibeoniter, nicht der Segen Gottes. Lass uns vergessen, die meisten wollen nur von Gott gesegnet werden. Aber hier die Gibeoniter, David muss sich den Gibeoniter stellen. Denk darüber nach, wo du, wo ich, wo wir unser Versprechen gebrochen haben. Gebrochene Versprechen sind gesprochene Verbrechen. Ist hart, was ich sage. Gebrochene Versprechen sind gesprochene Verbrechen. Und so viele Menschen haben es Versprechungen gegeben, nicht mehr eingelöst. Was für ein Gedanke. Ich weiß. Wenn mir jemand etwas verspricht und es nicht hält, es tut mir weh. Der hat mir versprochen. Das tut mir weh, wenn er sein Gelübde nicht einhält. Es verletzt mein Inneres. Ich sage das vielleicht nicht, ich lächle und es gibt Smiling, verstehst du? Aber es verletzt mich. Es ärgert mich. Es bedrückt mich. Da denke ich die ganze Nacht darüber nach. Was ist da passiert? Was lief da falsch? Gebrochene Verbrechen sind schlimme Verbrechen. Der Teufel ist ein Lügner. Er verspricht auch so viel. Und wir sind so im Fahrwasser. Wir versprechen alles Mögliche. Und wenn wir diese Versprechen nicht halten, sind wir Kinder des Teufels in aller Liebe. Wir haben uns gewöhnt an gebrochene Versprechen. An nicht eingehaltene Versprechen. Ja, das sind Menschen. Irren ist menschlich. Alles klar? Wie oft haben wir gesagt, ich liebe dich. Und um die Ecke denken wir ganz was anderes. Und dann werden Menschen nicht mehr geliebt. Warum liebt er mich nicht? Was ist da los? Oder wir haben versprochen, ich helfe dir. Und wir haben dann unser Wort gebrochen und nicht geholfen. Sind nicht mehr gekommen. Und haben uns nicht mehr blicken lassen. Ja, wollen wir nicht mehr von diesen Menschen wissen, was das Versprechen war? Warum habe ich da geschworen? Deshalb heißt es in der Bibel, wir sollen nicht schwören. Das hat was auf sich. Darum sagen so viele Leute, ja, ich glaube den Christen nicht. Das sind alles nur Lügner. Die halten ihr Wort nicht. Die wollen, dass der liebe Gott sein Wort hält. Dass er Zeichen und Wunder geschehen lässt. Aber ich halte mein Wort nicht. Und so viele Leute sagen, ich kann keinem mehr vertrauen. Keinem über 40. Ja, verstehst du, so ist die Redewendung. Ja. Keinen Versprechen mehr, was die Leute einem so sagen und erzählen. Wenn du versprichst, ich rufe dich morgen an, nur als Beispiel, ganz primitives Beispiel. Wie oft haben wir versprochen, ich rufe dich morgen an, ganz bestimmt. Und du tust es nicht. Das ist ein Wortbruch. Das ist eine Lüge. Weißt du, ich habe einigen Leuten in ihrem Leben, die einfach Probleme hatten, die mit ihrem Problem nicht zurechtkamen. Ich habe einfach ein paar Anweisungen gegeben, mach eine Versprechliste, was du alles versprochen hast. Schreib auf, so ich damals meine Sünden aufgeschrieben habe, meine Fehler aufgeschrieben habe. Ja. Und lass dich vom Heiligen Geist erinnern, wo du uneingelöste Worte in die Welt gesetzt hast. Wo hast du was versprochen, wo du weißt, da geht mir aus dem Weg. Und so weiter. Und wir fragen uns, warum geht der Kerl mir aus dem Weg? Und da liegt irgendeine Schuld. Ich evangelisiere in Eppingen, das ist bei Heilbronn. Und dann verteile ich auch Traktate auf der Straße, dann gebe ich einem älteren Herrn einen Zettel und lade ein. Dann fragt er, ist der Herr sowieso auch bei Ihnen? Ich habe gesagt, ja, der ist bei Ihnen, bei uns. Der verteilt auch hier irgendwo Zettelchen. Nein, danke, dann werde ich nicht kommen. Da habe ich gesagt, sagen Sie, was ist los, warum wollen Sie nicht kommen? Nein, da kann ich nicht kommen. So Ich habe gesagt, ja, das möchte ich aber wissen. Ich möchte auf den Grund gehen, warum kann der nicht hier kommen? Und dann habe ich seinen Namen aufgeschrieben und dann den Bruder gefragt, nachher abends im Gottesdienst, sag mal, ich habe auf der Straße den Herrn sowieso getroffen und der sagt, wo du bist, da kann ich nicht kommen. Und weißt du, was da passiert ist? Es waren Nachbarn mal gewesen und die Buben sind da einkaufen gegangen, ich glaube, zur Apotheke war das, und es ging um 60 Pfennig, was sie betrogen, was der eine den anderen betrogen hatte, um 60 Pfennig. Und um 60 Pfennig haben wir ausgerechnet, dass sie ständig aus dem Weg gegangen sind. Der Bruder hat mir erzählt, also mein Bruder, also dieser aus meiner Gemeinde, hat erzählt, weißt du, wo ich bin, da geht er weg. Bin ich bei dem Pfingstler, geht er von den Pfingstler weg. Bin ich bei den entschiedenen Christen, dann geht er von den entschiedenen Christen weg. Also der geht mir ständig aus dem Weg. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wo der wohnt? Ja, freilich, das sind meine Nachbarn mal gewesen. Ich weiß es. Und dann, er wollte Christ sein und der wollte Christ sein. Und dann, ich habe gesagt, hier kann ich nicht mehr evangelisieren. Dann nützt die ganze Evangelisation nicht, die ganzen Open-Air-Einsätze, die ganzen Zettelverteilungen, die nützt alles nicht, das ist alles für die Katz. Wenn Gott nicht segnet, das sind Blockaden hier. Und dann bin ich hingegangen und mit dem Bruder von meiner Gemeinde, bin zu dem hingegangen, habe gesagt, wir müssen miteinander reden. Ich bringe jetzt den Herrn hier sowieso, den Sie aus dem Weg gehen. Also Sie sind Christ und der ist Christ und ich bin ein Christ und wir wollen hier klar Tisch machen. Was ist da los gewesen? Und dann kommst du raus mit 60 Pfennig. Du hast mich betrogen um 60 Pfennig. Und es geht Jahrzehnte sind sie einander aus dem Weg gegangen, wollen miteinander nichts mehr zu tun. Wenn die gestorben wären, die wären in die Hölle gegangen. Unfrieden in ihrem Herzen gehabt, verstehst du? Was nützt die Vergebung der Sünden, die Taufe und was nützt das ganze religiöse Leben, wenn ich keinen Frieden habe? Und weißt du, dann habe ich gesagt, weißt du, wir wollen ja alle doch in den Himmel kommen. Und könnt ihr euch nicht versöhnen? Bruder, denn aus meiner Gemeinde habe ich gesagt, bitte um Vergebung. Kannst du das tun? Ich kann dich nicht zwingen, um Vergebung zu bitten. Das musst du mit deinem Herzen ausmachen. Ja, ich wusste gar nicht, dass es so schlimm ist. Verstehst du, der heult und der andere Bruder fällt ihm um den Hals. Bruder, ich habe gar nicht gewusst, dass du solche Empfindungen hast. Verstehst du, die weinen, die zwei alte Herren weinen, nehmen sich im Arm. Und da hat Gott Gnade geschenkt. Ja, auch in Eppingen zum Evangelisieren. Verstehst du, aber solange die Sache nicht aus dem Weg geräumt ist, kann Gott uns nicht segnen. Ist es so wichtig, dass wir Dinge lösen. Und zwar, was wir hier auf Erden lösen, ist auch im Himmel gelöst. Ja, was haben die Verliebten oft gesagt? Ja, was sie einander versprochen, ich werde dich auf Händen tragen und so weiter. Und dann ist hinterher nichts gewesen. Man hat sie fallen lassen. David braucht den Segen der Gibeoniter. Und dieser eine Bruder, also diese beiden Brüder, die fielen um den Hals, haben sich nicht mehr getrennt. Die klebten fast zusammen. Und beide haben geweint und gesagt, was für Trotteln sind wir, wie dumm sind wir, dass wir hier keinen Frieden, nicht früher das gemacht haben. Da muss der Herr Matthäus kommen und muss eine Evangelisation ansetzen und muss hier evangelisieren und dem muss ich noch über den Weg laufen. Das haben sie alles, das hat der andere Bruder mir erzählt. Ja, du brauchst den Segen des anderen, an dem du schuldig geworden bist. Und dann hört das Elend auf, dann hören die Blockaden auf. So viele Versprechen, so viel und können nichts einhalten. Sie haben nur Worte, nur Worte, nur Worte. Darum sind viele auch so krank. Du wunderst dich über deine Krankheit. Warum bin ich krank? Warum heilt der liebe Gott mich nicht? Ich habe schon gebetet, ich habe schon gefastet. Vergiss, in der Bibel heißt es, hör auf mit Fasten, hör auf mit Beten, das bringt nichts. Du sollst zuerst mal loslassen, die du gebunden hast oder an die du dich angebunden hast. Ja. Wo du dir geschworen hast, eure Rede sei ja, ja und nein, nein. Und was darüber, das ist übel. Tod und Leben liegt auf der Zunge, heißt es in der Bibel. Es reicht nicht nur, dass ich widerrufe, dass ich mich vor Gott entschuldige. Wir sollen vor Gott und Menschen reinen Tisch machen. Und ja, diese Sache wiederherstellen, was schiefgelaufen ist. Die verletzte Person muss dich segnen, muss dir die Hand geben, muss sagen, ich vergebe dir, ich verzeihe und dann erst beginnt das Wunder der Gnade. Erst dann wirst du wieder gesegnet. So wie David hier von den Gibeoniter. Die Gibeoniter mussten sagen, das erwarte ich und das soll geschehen und dann bist du frei. Und Gott hat David wieder gesegnet und hat es wieder geregnet und da kam wieder die Heimsuchung Gottes ins Land. Manche warten, bis sie gestorben sind, bis der Tod uns scheidet. Aber das ist meistens zu spät. Dann nimmst du den ganzen Last, den ganzen Schritt in die Ewigkeit. Es wurde so viel versprochen bei Freundschaften, bei Geschäften, sogar am Altar, was wir Gott versprochen haben. Gott, ich werde dir dienen. Bis ans Ende der Welt werde ich für dich gehen. Du bist nicht mal um die Ecke für den Heiland gegangen. Und das Drama nimmt seinen Lauf. Gebrochene Versprechen sind Verbrechen. Die zerbrechen unsere Welt. Ich habe bei Künzelsau eine Frau gehabt, also Eltern und die Tochter kam so in den Gottesdienst, aber die Tochter war so komisch, depressiv, also für nichts Vernünftiges zu gebrauchen und so weiter. Und dann habe ich mal erkundigt, was ist die Ursache gewesen, warum ist diese Frau so komisch? Ja, sie war verlobt, 2-3 Jahre verlobt, da wurde ihr die Ehe versprochen und dann ist sie in die Brüche gegangen und so weiter und sie konnte nicht verkraften. Was habe ich falsch gemacht, dass der mich sitzen ließ? Und ja, sie hat es nicht akzeptiert. Sie konnte es nicht innerlich verarbeiten. Ich bin nichts, ich bin wertlos, ich tauge nichts. Der bekam solche Depressionen, dass nicht einmal Medikamente helfen konnten. Jesus sagt, was ich den Geringsten einem getan habe, das er mir getan. Und denen zu Rechten wird er dann sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet wurde vor Anbeginn des Welt. Lies mal Matthäus 25, Vers 31. König David, was hier so demütig, er hat sich vor den Gibeoniter, diesen Heiden eigentlich, das waren Heiden, sich gedemütigt, diesen Weltmenschen, und hat sich ihrer Gunst ausgesetzt. Seine Frage an die Gibeoniter war, ja, was wollt ihr? Das war Gericht. Die ganzen Nachkommen des Sauls, ach ja, dass dort die Rache geübt wurde und so weiter. Wie ist Gott wirklich? Also Gott ist ein heiliger Gott. Wir leben im Neuen Testament und nicht im Alten Testament. Das ist okay, das ist wunderbar. Aber was unsere Zukunft betrifft, hier auf Erden, was im Himmel ist, ist klar, da sind deine Sünden vergeben. Aber was ist hier auf Erden? Hier trägst du das Päckchen. Hier müssen wir unsere Vergangenheit aufarbeiten, aufräumen, die Geschichte bereinigen und nicht warten, bis der Tod uns scheidet. Hier diese versprochenen Verbrechen lösen. 60 Pfennig, liebe Zeit, ist das nicht schrecklich? Die Bibel spricht hier, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Nicht nur, dass du jetzt plötzlich im Chor mitsingst und dass du plötzlich aus der Bibel liest oder betest oder was sonst noch alles machst. Nein, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Was ist das? Dass wir mit der Sünde brechen, nicht mehr sündigen und den Schaden so gut wie möglich ist, wieder gut machen. Als wir unsere Teestubenarbeit in Stuttgart begannen, da schlage ich die Zeitung auf. Ich habe da ganze Woche nur über Wiedergutmachung in der Gemeinde gepredigt. Oder dass es wie wichtig ist, Wiedergutmachung. Dann heißt es in der Zeitung, ich weiß nicht, was in der Stadt los ist. Die Leute bezahlen für ihr Schwarzfahren hier. Also überall melden sich Leute, die was in Ordnung bringen. Da bringt sogar hat einem sogar die Bilder, die er geklaut hat, bringt dem Menschen den Bilder und der sagt an der Zeitung, ich weiß nicht, was hier in Stuttgart los ist. Wiedergutmachung. Und das war ein großes Zeugnis für unsere Teestube, für unsere Arbeit. Das gebrochene Versprechen, ja, Abbitte geleistet wurde, dass man sich versöhnt und die Gibeoniter den Segen geben. Geht hin in Frieden, ist ja alles in Ordnung. Weißt du, meistens, die ungläubigen Menschen sind so großzügig, die sagen, ah, das war gar nicht so schlimm, das habe ich gar nicht so dramatisch genommen, nicht so wie dieser eine Bruder hier für 60 Pfennig. Nein, die sind da so großzügig. Ja, aber um eine Entschuldigung muss man bitten, um Verzeihung muss man bitten und dann wird es uns gegeben. Und nur so kann der Teufelskreis durchbrochen werden. Und die gesamte geistliche Dürre, die Armut und so weiter besiegt werden. Plötzlich wirst du dein Leben verlängern. Und das ist, wie man sein Leben verlängert. Ja, und die Heilung beschleunigt. Wenn die Vergangenheit bereinigt wird, da kommt der Segen Gottes. Gott will bei uns geistliche Korrektur vornehmen, unsere Einstellung verändern, dass wir auch zu den Leuten eine andere Einstellung bekommen. Und der eine Bruder kam in unsere Gemeinde, hat sogar mitgearbeitet am Schluss, weil die sich versöhnt hatten, die beiden auf, verstehst du, durch einen merkwürdigen Vorfall. Das Leben wird bereinigt und dann geht es uns um unsere Seele, ihr Lieben. Denn unsere Seele, was nützt es, wenn wir die ganze Welt gewinnen und Schaden an unserer Seele nehmen? Und das ist Schaden an der Seele zu nehmen. Diese ganzen psychosomatischen Leiden, die bringen das Chaos, die ganze Unordnung in unserem Leben. Da geht man dem ständig aus dem Weg. Dem geht man ständig aus dem Weg. Und denk darüber nach, welchen Leuten gehst du ständig aus dem Weg? Mit wem willst du nichts zu tun haben? Gott erlaubt kein Chaos, Durcheinander, Vermischung, Unfrieden oder Verstimmung in unserem Leben. Gott will, dass Harmonie in unserem Leben ist. Dass wir Frieden haben, dass wir Ruhe sind. Und Gott will dieses ganze Chaos, und das ist nicht nur Sünde, Vergebung, sondern Gott will das Chaos in unserem Leben bereinigen. Die ganzen chaotischen Zustände. Wie viele Leute sind zerstritten? Da ruft mich eine Schwester an und sagt, Bruder, Bruder, ich bin so einsam. Keiner versteht mich, keiner hilft mir, keiner kümmert sich um mich. Und dann sage ich, Schwester, hast du keine Kinder? Doch, 3 Stück sogar, glaube ich, oder 4, was sie mir erzählt hat. Kinder, ich habe gesagt, wo sind sie? Ja, seit 30 Jahren habe ich keinen Kontakt mehr mit meinen Kindern. Kein Wunder, dass niemand hilft, dass so viele Leute vereinsamen, wenn sie keinen Kontakt zu ihrer Familie hat, zu ihren Kindern. Der Teufel ist ein Chaot, bringt die Menschen durcheinander, trennt die Familien, trennt die Ehen. Gott trennt sich von den Unheiligen, das ist klar. Aber wir sollen eins sein, eins werden. Gott ist ein Gott der Einheit. Wir sprechen von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wie ist Gott? Gott ist eine Einheit. Der Vater macht was anderes, der Sohn macht was anderes und der Heilige Geist macht was anderes. Die haben alle andere Funktionen und doch dienen sie der einen Sache. Und die 3 sind einander konkurrenzlos, sie ergänzen sich nur gegenseitig, sie dienen einem Ganzen. Der Teufel führt die Menschen, ihr werdet sein wie Gott. Ja, wir sollen eins werden wie Gott. Und Jesus will nicht der Vater sein und nicht der Heilige Geist sein. Der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Du siehst, wie großzügig die Gottheit ist und wir sollen teilhaftig werden der göttlichen Natur. Das ist Bekehrung. Der Teufel war ein Rebell von Anfang an. Und er versucht jetzt bei den Erlösten hier sich einzunisten. Aber die Erlösten haben den Auftrag, dem Teufel das Terrain, die Erde, das Stück Land wegnehmen. Jesus hat uns erlöst, dass wir einfach uns aufmachen, dass wir tatsächlich so werden wie Gott. Heilig. Ihr sollt heilig sein, wie er heilig ist. Dass wir in das Bild Jesu verwandelt werden. Dass wir so leben, wie Jesus uns vorgelebt hat. Wir sollen die Eigenschaften Gottes tragen, ein Ebenbild Gottes sein. So sein wie Jesus, singen wir in einem Chorus. Durch Jesus und den Heiligen Geist werden wir Kinder Gottes, Söhne Gottes, Töchter Gottes. Und die Kinder sind so wie der Vater. Erben des himmlischen Vaters. Und diese Maßstäbe will der liebe Gott an uns verwirklichen. Wie ist Gott wirklich? Kennst du Jesus? Du haut sich um, wenn du das hörst. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn du Gott persönlich kennenlernen willst, ja, fang an, das Neue Testament, die Evangelien zu lesen. Sieh die Eigenschaften Jesu, seine Wesenszüge, seine Gerechtigkeit. Wie er sich dem Vater unterordnet, dein Wille geschehe. Höre die Predigten. Und hier, auch in den Predigten, versuche ich einfach die Wahrheit zu sagen, ob es einem passt oder nicht. Versuche einfach, die Predigten zu verinnerlichen. Ich predige, ja, Leuten, die ich nicht sehe. Natürlich, ich sehe euch hier, aber ich predige so viele Leuten, die ich nicht sehe im Internet. Und es weiß ich, der Heilige Geist wirkt. Er ist der Unsichtbare. Gott ist unsichtbar. Und ich zeige den Leuten, wie man Gott erlebt. Und Gott ist langmütig, geduldig und dergleichen. Und wir können Gott nicht weglaufen. Und ich möchte zeigen, wie Gott Menschen durchträgt, wie er sie versorgt und wie er in ihrem Leben aufräumt, damit wieder es regnet, damit wieder was wächst, damit ja, die Leute nicht sterben. Gott erkennt man an seinen Werken. Zuerst einmal im Wald. Dort siehst du, wie Gott als Schöpfer ist. Aber dann, was er aus dir und mir gemacht hat, was er aus Jesus gemacht hat, wie er einen erzieht. Es ist merkwürdig, wie Gott einen Menschen manchmal erzieht. Ja, er führt durch Tiefen, er führt ja, in alle möglichen Situationen hinein. Im Vater unser beten wir, geheiligt werde dein Name. Ich weiß nicht, ob du schon dieses Gebet mal gesprochen hast, aber wie oft beten wir, geheiligt werde dein Name. Aber damit der Name Gottes geheiligt werden kann, wir brauchen eine Erkenntnis, wie ist Gott? Wir brauchen eine Erleuchtung. Und Satan versucht es zu verdunkeln, so gut es geht, damit wir ja nicht erfahren, wie Gott ist. Und Gott ist heilig. Der Erlöser tut das, was die Nicht-Erlösten hätten tun sollen. Was der Satan hätte tun sollen. Aber er gab Gott nicht die Ehre. Ich will groß sein. Ich will Superstar werden. Und was hat er dann angerichtet? Wie ist Gott? Er ist bei den Demütigen. Gott ist ein gerechter Gott. Das Wort Gottes bestimmt unser Leben, wenn wir wirklich hier die Bibel lesen. Gott kann kein sterblicher Mensch begreifen, erfassen, aber der kann es erleben, wie Gott Abraham berührte, wie Gott Isaac berührte, wie Gott Jakob berührte. Gott ist bei den Demütigen. Und Heiligkeit ist ein Geschenk Gottes. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und das ist, dass wir Gott ebenbürtig sind. Wir sollen Gott die Ehre geben. Im Psalm 89 lese ich, und da wird man hier erinnert an die Erwählung Davids, weil David erinnert Gott an seine große Erwählung. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Gott ist souverän. Er bestimmt, er sagt, wo es lang geht, was sein Wille ist. Weißt, Gott bestimmt alles. Und wenn du sagst, Herr, dein Wille geschehe, dann hadest du nicht mit Gott. Ich denke nur David. David ist demütig geworden. Man hat ihn nicht eingeladen, als der Samuel kam, um einen neuen König zu salben aus dem Hause Isai. Da sind zuerst alle 7 Brüder der Reihe nach vorgenommen worden. Starke Männer, die hatten große Verdienste. Und Gott hat sie nicht erwählt. Und gerade in diesem Zusammenhang sagt Gott, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. David war ein einfacher Junge. Als er dann eines Tages zu seinen Brüdern gehen sollte, er wollte unbedingt mal Krieg erleben. Und dann kommt er auf diesem Kampfplatz, auf dem Schlachtfeld und so weiter, als ganz normaler Bursche. Aber Gott hat ihn gesalbt und auserwählt. Wie ist Gott allwissend? Das ist Gott. Gott weiß alles. Auch in unserem Leben, was als nächstes passiert, was nacheinander kommen wird. Gott weiß alles. Und Gott kannte den Charakter Davids. Er wusste, also auf den Mann kann ich vertrauen, mit dem Mann kann ich durch dick und dünn gehen. Gott ist gnädig. Du musst Gott nichts vorweisen. Und Gnade ist ein Geschenk. Ja, unentgeltlich, kannst nicht verdienen. Und David war der Gesalbte Gottes. Der Einzige, der dort auf dem Platz war, war der Gesalbte Gottes. Und er hütete treu die Schafe. Und das ist, was Gott sehr schätzte. Er war treu. David war treu in dem, was er tun musste. Er hütete die Schafe. Da kam ein Löwe, da kam ein Bär. Er hat verteidigt. Und hier jetzt verteidigt er die Ehre Gottes. David fragt die Israeliten, wer ist dann dieser Mann, der da auftritt und Gottes Namen lästert? Wer ist es? Er ergreift für Gott Partei. Obwohl er selber wahrscheinlich gar keine große Ahnung hat, wer Gott ist. Aber mein Gott ist heilig, mein Gott ist was Besonderes. Ich lasse gar nichts über meinen Gott kommen. Und dann, als er dann auf den Philister zugeht, du kommst zu mir mit dem und mit dem und mit dem und ich komme zu dir im Namen des Herrn, den du so gelästert hast. David hat nichts aus sich selbst gemacht. Er gibt Gott die Ehre. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und das war das Geheimnis seiner Kraft. Er verlässt sich nicht auf die Rüstung Sauls oder auf besondere Ausrüstung, was er da hat, diese ganzen Klamotten, da kann er gar nicht laufen. Er verlässt sich auf die Ausrüstung des Heiligen Geistes und Gottes. Er verlässt sich auf die Salbung, auf die Erwählung, auf die Berufung, auf den Namen des Herrn. Das ist Heiligkeit. Ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Und es kommt in unserem Leben auf die übernatürliche Kraft, dass diese Kraft fließt, aber diese Kraft kann nur fließen, wenn wir so werden, wie Jesus war. Obwohl er göttlicher Gestalt war, nahm er nicht einen Raub, Gott gleich zu sein. Das, was Gott macht. Und deshalb war ihm vollkommen egal, was die Menschen aus ihm machen. Und Gott gab ihm einen Namen, der über alle Namen war, weil er Gott geehrt hat. Jesus kam, hat uns Gott vorgestellt, ihn repräsentiert. Am Kreuz erleben wir die Realität Gottes, wie Gott wirklich ist, ihr Lieben. Nur am Kreuz sehen wir den wahren Gott. Nirgendwo anders. Und wie wir zu Gott kommen können. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass wir das Kreuz sehen dürfen. Nur das Kreuz deines lieben Sohnes Jesus Christus. Du hast alles gegeben und ihn geopfert. So bist du Gott. Aber du hast durch ihn uns alles gegeben und geschenkt, uns den Weg zum Vater geöffnet. Wie bist du, Herr? Wenn wir den Weg des Kreuzes gehen, werden wir dich mehr und mehr entdecken und dich mehr und mehr erleben und erfahren. Lieber Heiland, hilf, dass die Menschen keine Angst bekommen, dir nachzufolgen. Du nimmst uns nicht, sondern du gibst uns und dann führst uns und leitest uns. Du gibst uns was ganz Neues. Bevor wir, Herr, dich erleben und so weiter, stattest du uns erst richtig aus. Du salbst uns, du begegnest uns, du schenkst uns Gnade und jetzt können wir so werden, wie du warst. Du füllst die leeren Hände, das leere Herz, Herr Jesus, du füllst mit deiner Gnade und wir werden erfüllt von deiner Herrlichkeit. Und je näher wir dir kommen, lieber Heiland, desto ähnlicher werden wir dir, wie so ein Chamäleon, wir werden dir gleich sein. Oh, nahe bei Jesus, oh Leben so schön. Halleluja, hilf, dass die Menschen das entdecken, auch jetzt durch das Hören dieser Botschaft, in Jesu Namen. Amen. Preis Gott.